There is no wrong way, there's only the right way. Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Autorinnen und solche, die es werden wollen.
Mein Name ist Lisa Keskin, ich bin Ghostwriter und Buchmacherin und habe weit über 100 Bücher von der Idee bis in die Buchhandlung begleitet.
Und ich bin Monika Lexer, Mental- und Resilienztrainerin sowie Autorinnencoach.
Gemeinsam werfen wir mit dir einen 360-Grad-Blick auf dein Buchprojekt.
Und teilen unser Wissen und unsere Erfahrungen mit dir.
Und los geht's! Hallihallo, willkommen zur Folge 9 unseres Rightway Podcasts. Ja, wir sind tatsächlich schon bei Folge 9 und heute geht es, wie versprochen, um den Book-Imposter. Das heißt, das Hochstapler-Syndrom bei Menschen, die schreiben. Was schauen wir uns an? Wir schauen uns zuerst einmal an, was ist überhaupt der Imposter? Wie wirkt sich das beim Bücherschreiben aus? Wer ist betroffen? Also Männer, Frauen, Kinder, Hunde, was immer. Und was kann man dagegen tun? Aber Moni, zuerst einmal die Frage, was ist jetzt eigentlich ein Imposter?
Also Imposter ist die englische Bezeichnung für Hochstapler. Und ein Hochstapler ist, wie wir alle wissen, jemand, der vorgibt, etwas zu sein, das er nicht ist. Und beim Hochstapler-Syndrom oder englisch eben Imposter-Syndrom bedeutet das, es kommt sich jemand wie ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin vor, obwohl er oder sie kein Hochstapler ist. Das heißt, dahinter steckt die Idee, ich bin nicht gut genug und ich tue nur so, als ob, und irgendwann wird jemand draufkommen, dass ich eben ein Hochstapler bin.
Okay, hast du da ein Beispiel für mich?
Ja, ich erzähle gleich aus meinem Leben. Ich habe Übersetzen studiert und bin während des Studiums in der Medienbeobachtung gelandet und war dort zuerst in der Redaktion, bin dann ins Übersetzerteam gewechselt und die Teamleiterin des Übersetzungsteams hat dann gekündigt, weil sie was anderes gefunden hat, und dann wurde eben die Nachfolge diskutiert und dann hat man mal die zwei gefragt, die schon länger da waren als ich und die wollten nicht, und dann bin ich's geworden. Und immer ich habe es gemacht, weil es ist eine Chance, die muss man nehmen. Und haben mir aber immer gedacht, naja, die haben mich halt nur gefragt, weil die zwei anderen eben nicht wollten. Und also reiner Zufall oder Glück, dass ich diese Chance auf die Leitung bekommen habe. Und habe dann auch einige Zeit später den kompletten internationalen Bereich übernommen mit, ich weiß nicht, teilweise über 60 Mitarbeitenden in ich weiß nicht wie vielen Ländern. Also super Karriereschritt, aber die ganze Zeit war bei mir im Hinterkopf, ja, ist alles nur Glück, das ist nur Zufall, das ist ein gutes Timing und irgendwie liegt sie auf der Hand, aber irgendwann werden schon drauf kommen, dass ich das eigentlich gar nicht kann und dass ich für diese Team- und Abteilungsleitung gar nicht die Richtige bin, weil eigentlich tue ich ja nur sowas ab. Ich bin ja gar nicht so gut, wie die glauben, dass ich bin. Und ich muss dazu sagen, also ich habe wirklich tolle Chefs gehabt, die mich immer wieder bestätigt und bestärkt haben, dass ich sehr wohl gut bin in dem, was ich tue. Und trotzdem habe ich wirklich lange gebraucht, um diese Idee, nicht gut genug zu sein, zu überwinden. Irgendwann habe ich es ihnen dann abgenommen, dass ich wirklich gut bin. Aber wie gesagt, das hat gebraucht.
Ja, du bist wirklich gut.
Dankeschön. Fishing for Compliments funktioniert immer.
Es funktioniert immer, vor allem, wenn man die Compliments verdient. Okay, das heißt, jetzt wissen wir, was ein Imposter ist. Und was ist jetzt ein Book-Imposter oder ein Buch-Imposter?
Also so, die Idee, HochstaplerInnen zu sein, die gibt es in jeder Branche überall. Und natürlich auch bei Autoren und Autorinnen. Irgendwann kommen fast alle, die ein Buch schreiben, zu dem Punkt, an dem sie sich fragen, bin ich gut genug? Kann ich überhaupt gut schreiben oder gut genug schreiben? Ist meine Geschichte gut genug? Ist mein Buch gut genug? Wird das überhaupt irgendwer lesen? Gibt es diese Geschichte nicht eh schon irgendwo? Habe ich vielleicht sogar irgendwo abgeschrieben? Und was ist, wenn ich dann schlechte Rezensionen oder schlechtes Feedback bekomme und quasi aufgeplattelt werde in der Öffentlichkeit?
Okay, und wie wirkt sich das dann aufs Schreiben aus, wenn du jetzt ein Buch schreibst, wenn du das die ganze Zeit im Hinterkopf hast?
Naja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also ein Klassiker ist, man schreibt fröhlich vor sich hin, vielleicht sogar fertig, und dann landet das Manuskript in der sprichwörtlichen Schublade und bleibt auch dort und schlummert vor sich hin bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil wenn ich es nicht veröffentliche, dann kann ich dafür auch nicht kritisiert oder beurteilt oder vielleicht am Ende sogar verurteilt werden. Das heißt, ich kann nicht auffliegen. Oder kurz vor Fertigstellung, vor Veröffentlichung bekomme ich die Panik, eben weil ich mich mit meinem Buch dann ja exponiere und mich der Beurteilung anderer stelle. Und dann könnte eben jemand draufkommen, dass ich gar nicht so gut schreibe oder eben eigentlich gar kein wirklich guter Autor oder gute Autorin bin.
Darf ich da kurz einhaken? Ja. Ich habe ja mittlerweile um die 150 Bücher eigentlich ein bisschen mehr begleitet oder geschrieben. Mhm. Oder brauchst du nicht glauben, das passiert auch mir noch manchmal.
Ja, also wir kommen eh später noch dazu, bei dem Punkt, wer ist betroffen. Es sind, ich spoilere jetzt ein bisschen, meistens die Betroffenen, ja, fast immer die Betroffenen, die wirklich gut sind, weil die anderen zerbrechen sich meistens eh nicht den Kopf über sowas. Also die bekanntesten HochstaplerInnen sind wirklich berühmte Menschen, die werde ich nachher noch aufzählen.
Du meinst in dem Fall nicht HochstaplerInnen?
Ja, die mit dem Hochstapler-Syndrom.
Das okay, ich, genau.
Gut. Ja, wie kann sich noch auswirken? Also es kann auch einfach sein, dass man gar nicht anfängt, weil bringt dir nichts, ne? Ist eh nicht gut genug. Oder man schreibt und löscht und schreibt und löscht. Und, oder schreibt und editiert und ändert und verändert und korrigiert und editiert. Sprich, ich nenne das gern verschlimmern, bessern, weil es meistens nicht besser wird. Und dreht sich da halt auch einfach im Kreis und kommt nicht weiter, weil perfekt wird es ja sowieso nicht.
Ja, da muss ich jetzt gleich was dazu sagen, bitte löschen. Ein Text, der geschrieben ist, bitte, wird nicht gelöscht. Macht das nicht. Ihr könnt es dann irgendwo abspeichern und wenn es dann abspeichert unter Scheißdreck 1, 2, 3, 4, 5, es ist völlig wurscht, wenn ihr sagt, das ist wirklich ein Scheiß, aber nicht löschen, man kann es noch mal brauchen für irgendwas. Einfach neue Version abspeichern, neue Datei aufmachen, weiterschreiben, dann kannst du löschen, aber es sollte die Originalversion immer irgendwo erhalten bleiben. Ganz, ganz wichtig, das sage ich auch meine Kunden immer, Kundinnen.
Apropos Kunden und Kundinnen, jetzt hast du vorher gesagt, selbst du hast irgendwann, also hin und wieder so Hochstaplerinnenanfälle. Wie sind das bei deinen Kunden und Kundinnen?
Oh ja, fast alle kommen irgendwo an den Punkt, wo sie das Buch nicht rausbringen wollen. Dann kommen Stories wie, ich bin draufgekommen, es fehlt noch ein wichtiges Kapitel. Oder, ach, das ist eigentlich überhaupt nicht gut. Das sind dann eher die Männer. Oder Fragen wie, wer bin ich denn überhaupt, dass ich ein Buch über dieses oder jenes schreiben darf? Wer soll das lesen? Und was, wenn mich jemand auseinander nimmt? Weil wir haben ja alle doch MitbewerberInnen und wir gehen einmal davon aus, dass uns die zerlegen, wenn wir was rausbringen. Das sind übrigens dann eher die Frauen. Aber unterm Strich steht, wenn ich das Buch rausbringe, bin ich sichtbar. Und wenn man da den Betroffenen die Angst ein bisschen nehmen kann, dann ist auf einmal eh kein Kapitel zu wenig und es ist ja wurscht, ob wir die Mama das 26. Mal erwähnt haben. Und eigentlich ist das Buch auch gar nicht so schlecht. Aber Moni, da bist ja du Profi auch dafür. Du hast ja auch dein Imposter-Workshop immer wieder, gell?
Genau. Aber dazu kommen wir dann eh später noch bei, was kann man dagegen tun.
Okay, passt.
Zuerst schauen wir uns an, wen betrifft denn das überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Ja, wen betrifft es denn?
Also, ich habe es vorher schon erwähnt, meistens sehr erfolgreiche Menschen. Ein Beispiel, Michelle Obama, die hat ein News-Studium an einer Elite-Uni gemacht, war super erfolgreich im Job, dann First Lady, Autorin und trotzdem sagt sie, ich leide noch immer ein wenig am Buchstapler-Syndrom. Das heißt, in einem Interview hat sie erzählt, dass sie gerade jetzt, während dieses Interviews auch das Gefühl hat, sie sollte gar nicht ernst genommen werden, weil was weiß sie schon? Ein anderes Beispiel, gerade für Autoren und Autorinnen wichtig, die Maya Angelou, die hat 11 Bücher geschrieben. Super bekannt, super berühmt, wahnsinnig gute Autorin, nennen wir es Autorin. Und diese hat gesagt, jedes Mal, wenn ich ein Buch schreibe, denke ich mir, aber jetzt finden sie es heraus, dass ich eine Betrügerin bin, weil ich kann ja gar nicht schreiben. Ich habe noch ein Beispiel, Mary Streep, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen kennt man einfach, die fragt sich immer wieder, warum sollte eigentlich jemand einen Film mit ihr anschauen, weil sie denkt sich, ich kann ja gar nicht schauspielern, warum mache ich das überhaupt? Und wenn wir schon bei den Schauspielerinnen sind, Jodie Foster, 2 Oscars als beste Darstellerin, auch sie hat Angst, entlarvt zu werden und Angst davor, dass sie irgendwann eben dass es herausgefunden wird, dass sie nur eine Hochstaplerin ist und dass die kommen und ihr die Oscars wieder wegnehmen.
Okay, Meryl Streep, Michelle Obama, Jodie Foster, Maya Angelou, das sind lauter Frauen. Sind aus deiner Sicht jetzt Frauen mehr oder ausschließlich betroffen?
Nein, großes Nein mit 5 Rufzeichen dahinter. Also erstens ist es so, dass viele Studien, die zu dem Thema Hochstapler-Syndrom gemacht wurden, sich auf Frauen fokussiert haben. Das heißt, es wurden mehr oder nur Frauen befragt und ausgewertet. Dazu kommt man, also daher kommt man oft zu der Ansicht, es wären nur oder fast nur vor allem Frauen betroffen. Ich bin der Meinung, Männer sind genauso betroffen, gehen aber anders damit um. Das liegt vermutlich an der Sozialisierung. Wir Frauen sind ja das schwache Geschlecht, das heißt, wir dürfen auch schwach sein und quasi Schwächen zugeben. Männer werden eher noch, vielleicht heute nimmer, aber aus meiner Generation ganz sicher so erzogen, die sind stark, ne? Die sollen nicht weinen und Schwächen haben es auch keine, weil eben starkes Geschlecht. Und die können sich dann noch weniger leicht hinstellen und sagen, ich glaube, ich bin ein Hochstapler. Also es fällt den Frauen schon nicht schwer drüber, nicht leicht drüber zu reden, aber ich glaube, dass es für Männer noch schwieriger ist, weil dann sind sie vielleicht keine richtigen Männer. Und ich glaube, dass sie dann eher sich quasi auf die Brust klopfen und so tun, als wären es halt super duper und überdrüber, um sich eben nicht anmerken zu lassen, dass sie gerade an sich selber zweifeln.
Also, dass sie quasi den Gorilla raushängen lassen.
Genau, auf brutal gesagt. Ja. Ja. Stress ist es aber natürlich für beide. Ja. Und in meinen Workshops habe ich tatsächlich fast immer nur Frauen, außer bei einem Workshop, den habe ich für einen deutschen Autoren- und Autorinnenverband gehalten, da waren, ich glaube, 18 Teilnehmer und innen und 3 davon waren Männer.
Okay, und wie ist der da mit den Männern gegangen?
Na, zuerst habe ich mir gedacht, cool, das kann was werden, die werden jetzt sicher da auftrumpfen und erzählen, wie toll sie sind. Nein, die waren super, die haben, also es waren echt meine eigenen Vorurteile, die ich da hatte. Die 3 Männer sind mit ihrem Hochstapler-Syndrom genauso umgegangen wie die weiblichen Teilnehmer. Das heißt, die waren reflektiert, haben es hinterfragt, haben sich angeschaut, wo es herkommt und sind ganz offen und ehrlich damit umgegangen und ich fand das großartig.
Ja, das finde ich auch großartig. Aber jetzt kommt die große Frage, was kann man dagegen tun? Also gegen das, nicht gegen die Männer, sondern gegen das Hochstapler-Syndrom. Du hast jetzt schon einige Punkte aufgezeigt, die ihr in dem Workshop angesprochen habt. Aber wie kann man jetzt konkret mit dem Book Imposter umgehen zum Beispiel?
Also ich finde, der erste Schritt bei allem ist immer einfach, sich einzugestehen, dass es so ist. Also dass man sich einfach manchmal als Hochstapler oder Hochstaplerin fühlt. Und für mich ist dieser Imposter innen so ein kleiner Troll. Der ist einfach eine unserer vielen inneren Stimmen. Und der flüstert uns halt dann Sachen ins Ohr wie, wir sind nicht gut genug. Vielleicht sollten wir das nicht machen. Irgendwann kommen sie drauf. Ich glaube aber, dass der Troll nichts Böses will, sondern er will uns beschützen, weil wir vielleicht irgendwann eine negative Erfahrung in dieser Hinsicht gemacht haben, dass uns eben jemand gesagt hat, na, das war jetzt aber nicht gut. Oder, keine Ahnung, du wirst beim Volleyball immer als Letzte gewählt. Naja, solche Dinge. Und ja, wir machen eben Zeit unseres Lebens Erfahrungen, haben Werte, entwickeln Glaubenssätze, oft übernehmen wir die ja auch von anderen.
Vor allem von solchen, die es gut mit uns meinen.
Genau.
Weil gut gemeint und gut getan ist meistens nicht das Gleiche.
Genau. Und dadurch bauen wir uns ein Konzept unserer Welt, die dann mit Glaubenssätzen abgesteckt wird. Und eben, das müssen gar nicht unsere Glaubenssätze sein, das können Glaubenssätze unserer Eltern, Großeltern, anderer wichtiger Bezugspersonen sein, die haben wir gehört oder sie haben es uns vorgelebt. Und ja, ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel in der Schule immer unter Anführungsstrichen nur ein Gut hatte und die jetzt sehr gut und das ist dann permanent thematisiert worden von Lehrern, Eltern oder sonst wem, dann ist es irgendwie klar oder es liegt auf der Hand, dass ich dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, mitnehme.
Wobei das ja gar nicht sein muss, dass jemand sagt, du hast nur ein Gut. Es reicht ja schon, wenn jemand zu dir sagt, im entsprechenden Ton, na, ein Gut ist eh eine gute Noten.
Genau.
Weil das heißt nämlich eigentlich genau das Gegenteil.
Genau, ist eh auch gut.
Ja.
Genau.
Okay, aber was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der mit dem Book Imposter, mit diesem kleinen Troll zu kämpfen hat?
Also ich arbeite immer mit 3 Schritten. Erster Schritt ist das Erkennen, dann kommt das Benennen, weil alles, was einen Namen hat, ist greifbar und begreifbar und dann wird es geändert. Also Erkennen ist einfach wirklich dieses einmal schauen, in welcher Situation kommt dieses Gefühl, ein Hochstapler zu sein. Wenn man es jetzt aufs Schreiben umlegt, ist es vor dem Schreiben, während dem Schreiben, kurz vor der Veröffentlichung, was löst es aus? Das heißt, da kommen wir dann schon ins Benennen. Da schauen wir genau hin, eben wovor fürchtet man sich, welche Bedürfnisse gibt es. Ein Beispiel, ich kann Angst vor Erfolg, aber auch Angst vor Misserfolg haben. Beides ist absolut begründet und es ist aber wichtig zu wissen, ist es das eine oder das andere. Oder fürchte ich mich eben vor der Bewertung durch andere? Oder vertraue ich meinen eigenen Fähigkeiten nicht? Also es ist wahnsinnig wichtig, hier herauszufinden, was ist es, und dem Ganzen einen Namen zu geben. Dann kommt man nämlich schnell zu Werten und Glaubenssätzen. Die kann man sich dann gut anschauen. Eben auch, wo kommen die her? Von wem habe ich das? Ist das überhaupt mein Glaubenssatz? Und ist der noch relevant? Auch in Verbindung mit den Bedürfnissen. Was brauche ich? Brauche ich Sicherheit? Brauche ich Unterstützung? Das kann ich mir holen von anderen Leuten. Also Netzwerk ist immer ein wichtiger Punkt, ob es jetzt Schreibbuddies oder Mentorinnen sind. Und was auch immer hilft, ist eben auch der Austausch, einfach indem man erkennt, ich bin nicht die Einzige, der es so geht, den meisten anderen geht es auch so.
Kleiner Hint, du bist fix nicht der oder die Einzige, dem es so geht. Ganz sicher nicht.
Genau, so, und jetzt haben wir alles eifrig benannt und jetzt kommen wir zu Schritt 3, dem Ändern. Wir können in unserem Hirn Muster nicht auslöschen, also Programme, die sich da über Jahre, Jahrzehnte breit gemacht haben, in dem Fall das Ich-bin-nicht-gut-genug-Programm, kann man nicht komplett auslöschen, aber man kann es mit neuen Mustern, Konzepten und Strategien an den Rand drängen. Das heißt, das alte Programm wird immer kleiner und dünner und unwichtiger, und wenn man fleißig trainiert, darum heißt es ja Mental- und Resilienztraining, dann kann man eben neue Muster aufbauen, indem man sich eben die Glaubenssätze anschaut, die nicht so hilfreichen umbaut quasi auf positive neue Glaubenssätze oder Mantras oder wie auch immer man das nennen mag, Affirmationen, und die auch wirklich täglich oder zumindest halbwegs regelmäßig trainiert.
Das ist eine gute Idee. Gut, also heißt zusammengefasst, du darfst schon einmal zweifeln an dir, aber vergiss nie, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und wenn du rausfindest, wovor du Angst hast, kannst du es dagegen tun. Du wirst sehen, wenn du dann so weit bist, dass du dein eigenes Buch in der Hand hast, das überwiegt jeden Anfall von Imposter-Syndrom. Und apropos fertiges Buch, in der nächsten Folge schauen wir uns an, wie so ein Buch überhaupt entsteht und welche Schritte du brauchst, dass dein Buch von der Idee in deinem Kopf in die Buchhandlung schafft.
Ja. Genau, und solltest du so einen Troll in dir entdecken, du weißt, wo du mich findest.
Genau.
Ja.
Ja.
Also, viel Spaß beim
Troll suchen.
Ja, nein, wenn du keinen hast, brauchst du ihn auch nicht suchen. Man muss ja nicht sich alles umhängen.
Dann schreib einfach weiter. Du bist gut, so wie du bist.
Ganz genau.
Tschüss.